Ja, guten Morgen. Der Vorteil ist, wenn man hier vorne gleich ist, dann braucht man nicht so weit laufen. Ja, wir haben gerade gesungen, Jesus, wir hören auf dich. Jesus, wir sehen, wollen dich sehen. Jesus, wir warten auf dich. Das ist ein wunderbares Lied. Und ich hoffe, das drückt auch so ein bisschen das aus, was unser Herz bewegt, dass wir nicht hierher gekommen sind, um irgendjemanden zu hören, sondern Jesus zu hören, von ihm zu lernen, von ihm zu sehen. Das ist, warum wir hier zusammenkommen und es geht um ihn. Und das ist ein guter Übergang auch zu unserem Johannesevangelium. Da wollen wir nämlich weitermachen. Und da geht es, da ist das ganze Johannesevangelium ist voll von Jesus. Und es geht um ihn. Seine Herrlichkeit zu sehen, seine Gnade zu sehen, aber auch seine Wahrheit. Und ich frage euch ja immer gerne auch den zentralen Gedanken, das mache ich nicht, um euch zu ärgern, sondern um uns daran zu erinnern, warum lesen wir das Johannesevangelium? Warum ist das so wichtig, uns mit diesem Evangelium zu beschäftigen? Johannes 20, Vers 31. Wer von euch hat den jetzt wirklich auswendig gelernt? Gibt es jemanden hier? Komm, ermutigt mich. Niemand? Ja, ihr seid also schüchtern und so bescheiden, ne? So demütig. Ich möchte euch ans Herz legen, lernt diesen Vers auswendig. Es ist nicht so schwer. Das Geheimnis beim Auswendiglernen ist immer wiederholen. Je öfter man etwas wiederholt, das ist leider auch im Alltagsleben so, je öfter man etwas wiederholt, macht man das immer wieder aus Gewohnheit. Manchmal lernt man ja auch Dinge, die nicht so gut sind. Die muss man sich dann wieder abgewöhnen. Und wir merken, wie schwer das ist. Aber Bibelverse auswendig lernen ist so ein großer Segen. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Ja, also der Psalm 119 fordert uns auf, der ist voll mit Bibel, mit dem Wort Gottes, mit dem Zentrum. Der steht nicht umsonst in der Mitte der Bibel, dieser Psalm. Ja, der uns hinweist, dass das Wort Gottes so immens wichtig ist für uns Christen und wir tun gut daran, uns in diesem Wort zu bewegen, uns zu beschäftigen, aber es auch aufzunehmen, indem wir es auswendig lernen. Diese aber sind geschrieben, dass ihr wisst, dass der Sohn Gottes, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Christus. Und damit ihr durch Glauben an ihm Leben habt in seinem Namen. Das ist sinngemäß der Vers in Johannes 20. Also es geht um Jesus, wer er ist. Und warum er gekommen ist und dass wenn ein Mensch sein Glauben, sein Vertrauen in diesen Jesus setzt, dann hat er was? Leben. Das ist die Botschaft des Johannesevangeliums, aber es ist eigentlich die Botschaft der ganzen Bibel. Von 1. Buch Mose bis Offenbarung. Darum geht's. Warum oder wer ist dieser Jesus? Warum ist er gekommen? Und wenn ich mein Vertrauen in ihn setze, wenn ich glaube an ihn, dann habe ich neues Leben. Das Leben kann doch einmal beginnen. Und da sind wir mittendrin in Johannes Kapitel 3. Das haben wir uns jetzt die letzten Male angeschaut. Da wird uns diese Begegnung mit Nikodemus Jesus, oder Nikodemus kommt eigentlich bei Nacht zu Jesus und stellt ihn eine Frage. Jesus sagt, du musst von neuem geboren werden. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, dass das menschlich gesprochen unmöglich ist. Nikodemus hat es nicht verstanden und wir verstehen es auch nicht. Und haben es auch nicht verstanden. Denn es ist etwas, was Gott tun muss. Und da haben wir keinen Einfluss drauf. Der Wind weht, wo er will. Wir hören ihn zwar, sein Sausen, aber wir wissen nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist es mit einem Menschen, der vom Geist Gottes geboren wird. Das ist das alles Entscheidende. Wir können das nicht beeinflussen. Es ist Gottes souveräne Gnade, die eingreift in das Leben eines Menschen. Und so auch bei Nikodemus. Und wir wissen, am Ende kommt Nikodemus nochmal aufs Spielfeld und wir denken, dass er bei Gott Gnade gefunden hat, dass er eines Tages auch im Himmel wiedergefunden wird. Und da haben wir uns eben darüber Gedanken gemacht, dass es notwendig ist, die Notwendigkeit von Neuem geboren zu werden und das aus dem Geist, das ist etwas, was Gott tut und nicht, was wir durch Entscheidungen beeinflussen können oder beschleunigen oder sogar selber entscheiden können, sondern es ist Gottes Gnade, sein Geschenk. Und dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht, das letzte Mal, wie kann ein heiliger Gott, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an diese Frage, wie kann ein heiliger Gott ein gerechter Gott Sünde vergeben? Das war die Frage, die wir uns letztens gestellt haben. Das geht dann ab Vers 14, wo uns das Bild gebracht wird, dieses Beispiel von Mose in der Wüste, der die Schlange erhöhte. So muss der Menschensohn erhöht werden. Das heißt, Jesus musste auf diese Welt kommen und erhöht werden wie die Schlange. Und jeder, der auf diese Schlange, alttestamentlich gesprochen, wer auf diese Schlange schaute, was passierte? Der wurde gesund. Und so haben wir gesagt, dass Jesus sich, und das ist ja ein gefährliches Bild hier, was hier uns gezeigt wird, dass Jesus verglichen wird mit einer Schlange. Denn die Schlange im Alten Testament ist was für ein Synonym, was für ein Bild? Wofür steht die Schlange, auch im Neuen Testament? Für Satan. Und hier heißt es so, wie die Schlange erhöht wird, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Und was haben wir gesagt? Jesus hat sich völlig mit der Sünde identifiziert. Er würde vor uns, 2. Korinther 5, zur Sünde gemacht, auf dass wir ewiges Leben, Gerechtigkeit empfangen können, dass wir gerecht gesprochen werden können vor Gott. Und dazu war es nötig, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um diese Schuld und Sünde auf sich zu nehmen. Das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Und dadurch kann Gott Sünde vergeben, weil er hat diese Sünde auf seinen Sohn gelegt. Gott wurde Mensch und hat selbst dafür bezahlt, weil niemand anders konnte dafür bezahlen. Nicht du und auch nicht ich. Niemand. Sondern nur Jesus. Und die Motivation, warum Gott das getan hat, finden wir in Vers 16, den hoffentlich kennen wir alle auswendig. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das war seine Motivation. Er hat dich lieb, er hat den Menschen lieb, er hat ihn geschaffen in seinem Ebenbild. Und er hat ihn lieb. Obwohl an uns nichts nach dem Sündenfall, nichts Liebenswertes mehr war. In Römer 5, Vers 8 heißt es, dass Gott den Sünder liebte, die Sünde liebte, er liebte ihn, obwohl er noch Sünder war. Ja? Also Gott hat uns lieb, trotz unserer Sünde. Das ist schon gewaltig genug. Und dafür war er bereit. Und diese Liebe war nicht nur gesprochen, sondern das folgten Taten. Und diese größte Tat hier, die steht in dem Vers 16, dass er seinen eigengeborenen Sohn gab. Diese Liebe war gebend. Er gab seinen Sohn. Damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und dann haben wir uns so ein bisschen auch den Zustand des Menschen, jetzt hat der Mensch, ist er neutral, das kommt in Vers 17 bis 21, nein, der Mensch ist schon verurteilt. Der Mensch lebt schon unter dem Zorn Gottes, er ist schon gerichtet. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass er Rettung findet in Jesus. Und das ist Gnade. Das wird uns hier beschrieben, denn der Mensch, da heißt es hier in Vers 19, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, Jesus ist das Licht. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Also hier sehen wir, der Mensch ist nicht wie ein weißes Blatt geboren, sondern er ist schon als Sünder geboren. Und das, was rauskommt, das merken wir bei uns Kindern. Ja, wir brauchen den Kindern nicht zu erklären, wie man Nein sagt oder wie man die eine runterhaut oder etwas zerstört, was der andere gerade aufgebaut hat mit voller Liebe. Das machen die Kinder von uns alleine. Ja, da steckt schon drin alles. Das ganze Potenzial. Das heißt, der Mensch ist schon verurteilt, er ist schon zum Tode verurteilt. Das Einzige, was er empfangen kann, ist Gnade, Rettung. Und das wird uns hier in diesen Versen beschrieben. Und jetzt kommen wir zu unserem Text heute Morgen. Ich habe das noch mal ein bisschen ausgeholt, damit uns das Gesamtbild des Kapitel 3 vor Augen ist. Und jetzt wollen wir einsteigen in Vers 22. Und das wollen wir mal lesen von Vers 22 bis Vers 36, bis zum Ende des Kapitels. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa. Und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Enon, nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin von vor ihm her gesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allem. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Lass uns nochmal beten. Vater, wir wollen jetzt danken auch für dein Wort. Danke, dass da steckt so viel drin. Wir können noch nicht mal ansatzweise heute Morgen wirklich in die Tiefe gehen. Und Herr, so wollen wir dich bitten, dass du uns Gnade schenkst, dass wir erkennen, was du uns sagen möchtest heute Morgen. Ja, und dass du gebahnte Wege in unseren Herzen findest, dass du zu uns reden kannst. Herr, uns beschäftigt so viel, uns gibt so viel Not um uns herum und vielleicht in uns. Herr, das wollen wir jetzt alles dir bringen. Und ich bitte, Herr, dass du unsere Gedanken, unsere Herzen frei machst für dein Reden. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Nun, wir kommen hier nochmal zurück zu Johannes dem Täufer. Wir haben schon einiges von ihm gehört und gelernt. Kapitel 1 haben wir schon gesehen. Was können wir über Johannes sagen? Was war das für ein Typ, der Johannes der Täufer? Wie lief der rum? Weiß das jemand? Wie war der gekleidet? Kamelhaare. Was hat er gegessen? Heuschrecken. Interessanter Typ. Ja? Vielleicht so ganz anders, der passte nicht so richtig in das System damals. Ja? Er lebte in der Wüste als ein Einsiedler und er lebte ja, sehr außergewöhnlich. Aber das war nicht das Entscheidende. Was war das Entscheidende eigentlich bei Johannes dem Täufer? Was war so besonders an ihm? Übrigens, Johannes, beziehungsweise Jesus sagt über Johannes dem Täufer etwas ganz Erstaunliches. In Matthäus 11, Vers 11 könnt ihr das nachlesen. Dass er der Größte war unter den von Frauen Geborenen. Also muss er schon irgendwie was Besonderes gehabt haben. Ja, sonst würde Jesus das mit Sicherheit nicht sagen. Es gab nicht viele große Männer Gottes im Alten Testament und viele Propheten. Was war so besonders an Johannes? Wie würdet ihr mit einem Satz vielleicht sein Leben beschreiben?
Er war ein Wegbereiter des Herrn.
Wegbereiter des Herrn. Das war vielleicht eher dein Auftrag, ja, den er hatte von Gott. Er hatte einen Auftrag. Das ging schon mit der Geburt los. Er hatte auch eine außergewöhnliche Geburt. Übrigens, als die beiden sich trafen, auch interessant, könnt ihr nachlesen in Lukas, Kapitel 1. Als Elisabeth und Maria sich treffen, beide schwanger, sie war schon 3 Monate weiter, Elisabeth, da tat das Baby was, als sie die Stimme hörten, da hüpfte das Baby im Bauch vor Freude. Interessante Aussage. Ja? Also er war schon irgendwie von Geburt an ein besonderer Mensch. Oh, wir haben jetzt von dem Auftrag gehört, aber wie würdet ihr ihn beschreiben als seine Persönlichkeit, sein Charakter? Was war das für ein Typ?
Hä?
Demütig. Jawohl, er war extrem demütig. Also er war der Letzte, also es waren 400 Jahre der Stille vorher. Gott hörte auf zu reden und jetzt kam plötzlich dieser Johannes der Täufer und er fing wieder an, die Leute zur Buße, zu Gott zu rufen. Er war der letzte Prophet in der Reihe. Und er war der einzige Prophet, und deswegen die Größe von Johannes, er war der einzige, der auch die Erfüllung seiner Prophetien sah. Denn er lebte mit Jesus zusammen. Sie überschnitten sich auch in ihrem Dienst für ein paar Monate. Bevor dann Johannes was erfuhr? Sein Kopf wurde auf einem Tablett der Frau von Herodes gebracht. Sein Dienst war relativ kurz. Und sein Ende, würde man menschlich sprechen, tragisch. Und doch war er der größte Prophet, laut Jesu Aussagen in Matthäus 11,11, der je gelebt hat. Er war ein demütiger Mann, das kann man mir sagen. Wie hat er diese Demut ausgedrückt, als die Leute zu ihm kamen? Was war denn die Gefahr, als er anfing, von Gott zu predigen und die Taufe der Buße zu praktizieren? Was war denn die Gefahr? Was hätte denn passieren können? Oder andersrum gesprochen, was hätte er denn vielleicht stimulieren können? Schaut zu mir, jetzt bin ich hier, du großer Mann. Ja? Die Leute waren mich in Erwartung. Auf wen? Auf wen haben sie gewartet? Den Erlöser, den Messias, den Befreier. Und jetzt kommt hier plötzlich jemand, außergewöhnlich, auch die Geburt schon allein, und jetzt fängt er an zu predigen. Ist das vielleicht der Messias? Und was sagt Johannes? Nein. Ich bin eine Stimme in der Wüste. Ich bin nicht mal wert, ihm die Schuhriemen zu öffnen. So sah sich Johannes selbst. Und ich glaube, das macht ihn so groß in den Augen Gottes, weil er ein Mann war, der demütig war, der sich ganz klein gemacht hat vor Gott. Und Gott hat ihn groß gemacht. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, was wir definitiv von Johannes mitnehmen können. Und das fällt uns allen immens schwer, oder nicht? Wir wollen alle irgendwie anerkannt werden. Wir alle suchen so ein bisschen, ja, unseren Wert noch hier und da und jenes, dass ich ja gesehen werde. Bei Johannes war das nicht so. Er wollte nichts anderes, dass die Menschen wen sehen? Den Herrn, Jesus. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ich habe gesagt, drei wesentliche Dinge haben ihn ausgemacht. Das eine ist, er hat gesagt, über Jesus, als er dann sagte, als Jesus zu ihm kam und sich taufen ließ, sagte, siehe das Lamm Gottes, welches der Sünde Welt trägt. Und dann sagte er, und drei wesentliche Dinge könnt ihr euch merken. Er hat gesagt, er ist da. Also er ist da, nicht ich bin da, ne? Hätte auch sagen können. Aber er sagte, er ist da, der Messias ist da, der wahrhaftige Messias ist gekommen. Er ist da. Und das zweite ist, schaut ihn an, nicht auf mich. Schaut ihn an. Und das dritte, was er sagte, ist, folgt ihm nach. Folgt ihm nach, nicht mir. Folgt ihm nach. Das waren die drei Dinge, die sein Leben eigentlich kennzeichnen. Er sagte, ich bin es nicht, aber er ist es. Und dann seht auf ihn, nicht auf mich. Und dann folgt ihm nach, nicht mir nach. Und das drückt wirklich Demut aus. Ja? Und das ist etwas, was sein Leben definitiv kennzeichnete. Und jetzt kommen wir nochmal zurück. Eigentlich ist es die letzte Passage im Leben des Johannes, des Täufers im Johannesevangelium. Ja? Und die Frage stellt sich natürlich, warum kommt er jetzt nochmal zum Vorschein? Warum wird er hier nochmal mit hineingenommen in diese Begebenheit auch mit Nikodemus und das Evangelium? Und jetzt kommt plötzlich Johannes und die Frage ist berechtigt. Und es ist folgendermaßen, ich glaube, dass es hier nochmal gezeigt wird, dass auch am Ende, er steht kurz eigentlich vor seinem Tod, dass die Zeit der Überschneidung stattgefunden hat zwischen, dass Jesus immer größer wurde, immer mehr an Einfluss gewann und Johannes immer mehr seinen Einfluss in Bezug auf sich selbst immer mehr abbaute. Und der Vers, den wir hier gelesen haben, in Vers 30, ist uns allen sehr bekannt. Er muss wachsen. Ich aber abnehmen. Ja, nicht wir, ne? Manchmal denken wir abnehmen, ne? Ich müsste mal wieder ein paar Pfunde abnehmen. Nein, das ist damit nicht gemeint. Aber eigentlich ist es erstmal so gemeint, in Bezug auf seinen Dienst, dass Jesus seinen Dienst immer mehr zunehmen soll. Das heißt, ich tue alles dazu, dass Jesus groß wird. Ja? Und das beinhaltet, dass mein Job immer kleiner wird, in Anführungsstrichen, dass die Nachfolgerschaft von meinen Leuten immer weniger wird. Und das war bewusst so und das soll auch so sein. Das war sein Auftrag, haben wir gerade vorhin gehört. Er war der Wegbereiter des Herrn Jesus. Und wir wollen uns jetzt zwei wesentliche Dinge aus diesem Text mal anschauen. Also der Hintergrund, es entstand eine Streitfrage, heißt es hier in Vers 25. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Übrigens, sie fangen an mit diesem Thema Reinigung, aber eigentlich kommt das Thema Reinigung in diesem ganzen Text, dann, der darauf folgt, gar nicht mehr vor. Sondern da dreht es sich eher darum, dass die Leute jetzt von Johannes weggingen und die Jünger, die mit ihm noch unterwegs waren, merkten das und immer mehr die Leute Jesus nachfolgten. Der wahre Grund war eigentlich viel tiefer liegend. Sie fangen an mit Reinigung, aber das Thema war nachher gar nicht Thema. Und sie gehen eigentlich, der eigentliche Grund, und so ist es häufig auch in unseren Konversationen, wenn wir irgendwie in Anführungsstrichen Streitgespräche kommen, wir fangen etwas an zu beschreiben, aber eigentlich liegt das Problem viel tiefer. Ja? Da kann man auch sicherlich einiges lernen, dass man lernt, auch wirklich die Dinge beim Namen zu nennen. Aber das war der Hintergrund. Aus dieser Situation raus kommt jetzt Johannes, der jetzt noch im Dienst war, auch unterwegs war und taufte und nochmal zu Jesus, weil es heißt ja über Jesus, dass er auch taufte. Da müssen wir dann nochmal gucken in Kapitel 4, Vers 2, da sagt mich etwas, dieser Vers etwas sehr Wichtiges, obwohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger. Hier wird das nochmal ein bisschen erklärt, also es heißt jetzt zwar in unserem Text, dass Jesus taufte, aber nicht er taufte, sondern ein Jünger. Was hat das für einen Hintergrund? Was könnt ihr euch vorstellen, wenn die Leute damals zusammenkamen und der eine sagte, ich bin von Johannes getauft und der andere sagt, ich bin aber von Jesus getauft. Ja? Meine Taufe ist viel wichtiger und viel besser und größer gewesen als deine Taufe. Ja? Deswegen hat Jesus und auch Paulus sagt das von sich selbst, ich habe nur ganz wenige getauft. Warum? Weil wir Menschen tendieren uns sehr schnell an Personen festzumachen und zu sagen, aber ich gehöre doch dem, ne? Und der hat das in meinem Leben getan oder wie auch immer. Ja? Also dieses Personenbezogene und Jesus wollte das vermeiden und dass die Menschen sich sozusagen an solchen Dingen festmachen und das ist auch gut so. Das war also der Hintergrund und wir wollen uns jetzt mal zwei Dinge anschauen. Was kennzeichnete das Leben des Johannes? Und das in Vergleich stellen zu, was kennzeichnete das Leben des Herrn Jesus? Und warum muss Johannes abnehmen? Und warum soll Jesus wachsen? Das ist so der Hintergrund, den wir uns stellen wollen, die Frage, die wir uns stellen wollen. Wie spiegelt sich das in unserem Text wider? Und das Erste, was wir finden in Vers 27, Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Was wollte er damit ausdrücken? Er wollte damit ausdrücken, dass er einen klaren Auftrag von Gott hat und dieser Auftrag kam von oben. Und er hat sich den nicht genommen, sondern es ist ihm gegeben worden. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Das ist auch etwas, ein Prinzip, was wir immer auf unser Leben anwenden können. Alles, was du hast, alles, was dich ausmacht, was auch das Gute, was in dir Gott hervorbringt, das kommt von Gott. Ja? Wir brauchen in uns selbst nicht zu gucken, was kann ich dann da noch zutun oder Leistung bringen oder wie auch immer. Da ist nichts Gutes in uns, aber auch gar nichts. Und alles, was du hast und alles, was du weitergibst, auch nachdem du gläubig geworden bist, das ist alles das, was Gott dir gibt. Wir sind Beschenkte. Und wir bleiben immer Beschenkte. Und alles das, was gut ist, das kommt von oben. Das ist das, was Gott dir gibt. Und Johannes sagt, alles, was ihr in mir seht, das habe ich auch nur bekommen. Das habe ich nur bekommen. Das ist Gnade. Das ist ein Geschenk. Und Gott hat mich dazu berufen. Und ich glaube, etwas, was man über Johannes auch sehr schön sehen kann, über das Leben des Johannes, er lebte seiner Bestimmung gemäß. Er lebte seinem Auftrag gemäß. Er hatte einen klaren Auftrag von Gott. Und den lebte er. Nun können wir sagen, ja, wie sieht das in meinem Leben aus? Es gibt einen allgemeinen Auftrag, den wir alle haben. Alle, die wir hier sitzen, haben eine Bestimmung, einen Auftrag von Gott, nachdem wir gläubig geworden sind. Und den finden wir in Johannes 15. Das ist so ein allgemeiner Auftrag. Da sagt mich Jesus nicht, ihr habt mich erwählt in Vers 16, sondern ich habe euch erwählt. Und jetzt wozu? euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bittet, werdet in meinem Namen. Also wir sind alle bestimmt dazu, Frucht zu bringen. Frucht, die bleibt. Wir sind nicht nur gerettet, damit wir uns in den Schaukelstuhl setzen und sagen, jetzt warte ich mal, bis Jesus kommt. Sondern wir haben einen Auftrag. Und diese Frucht ist unterschiedlich. Frucht in uns, er möchte uns verändern, die Frucht des Geistes zum Beispiel, Galater 5,22. Das sind mehr so die Werte innerlich, aber wir sollen auch Frucht bringen nach außen hin. Dass Menschen zum Beispiel zum Glauben kommen, dass wir dienen, dass wir unterschiedliche Aufgaben, die Gott uns vor die Füße legt. Das ist das Allgemeine. Aber ich glaube, dass auch jeder Christ einen ganz bestimmten Auftrag hat. Warum bin ich hier? Was ist mein Auftrag? Das denke ich schon, dass wir uns diese Frage stellen sollten, wenn wir gläubig geworden sind und eine Zeit mit Jesus unterwegs sind. Dann zu fragen, diese Frage zu stellen, Herr, was ist mein Auftrag? Johannes hat einen klaren Auftrag. Er hat gesagt, du gehst vor dem Herrn her, du bereitest den Weg. Das war sein Auftrag, das war seine Bestimmung. Und mit dieser Bestimmung, wir werden das feststellen, wenn wir zurückgehen in Kapitel 3, da kommt ein wichtiges Wort vor. Da sagt er nämlich in Vers 29 am Ende, wo es um den Bräutigam und die Stimme des Bräutigams geht, diese meine Freude ist nun erfüllt. Das finde ich eine sehr schöne, starke Aussage. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Mit dieser Bestimmung, mit diesem Auftrag, den Gott dir gibt, wo du mit unterwegs bist, da ist auch Freude. Das ist keine Last, das ist keine Belastung, sondern es ist Freude, für Jesus unterwegs zu sein, in der Bestimmung zu leben, die Gott für dich bestimmt hat. Die ist sehr unterschiedlich für jeden von uns. Für manchen ist es einfach die Bestimmung, Mutter zu sein, Hausfrau zu sein, das Haus zu hüten, diesen Auftrag wahrzunehmen und diese Bestimmung, diesen Auftrag anzunehmen und zu erkennen. Und darin mit Freude zu leben. Und diese Freude ist nicht nur, dass wir uns jetzt freuen, dass ich die Aufgabe habe, sondern dass mit dem Tun die Freude kommt. Versteht ihr? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir Christen uns klar machen, Gott hat für mich etwas vor mit meinem Leben. Er hat mich nicht nur gerettet, damit ich gerettet bin, sondern er hat auch einen Auftrag für mich. Und dieser Auftrag ist nicht etwas, was wir selber bestimmen, sondern was Gott uns schon gibt und gegeben hat mit den Gaben. Ich nehme euch mal zu einem Beispiel, Apostelgeschichte 13. Da kamen die Christen zusammen und da heißt es in Vers 2 in Apostelgeschichte 13, als sie nun dem Herrn dienten und fasten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Wer ist der, der beruft? Wer gibt uns den Auftrag? Der Heilige Geist, Gott selbst. Ist also nicht etwas, wo ich das bestimme, ich will das jetzt aber machen, oder weil mir das gefällt oder so, oder weil andere mir das vielleicht sagen, sondern entscheidend ist, dass Gott mich beruft für diese Aufgabe. Und das können wir in alle Bereiche hineinnehmen. Apostelgeschichte 20 und so weiter. Der Geist Gottes, wenn wir wirklich ernsthaft zu Gott kommen und fragen, Herr, was hast du mit meinem Leben vor? Was möchtest du, dass ich tue? Die meisten von uns, wir gehen einfach den Weg ganz normal wie alle anderen in der Welt. Wir machen unseren Beruf, ist auch nichts Verkehrtes dran. Aber entscheidend ist, glaube ich, dass wir uns berufen wissen von Gott, das zu tun, was wir tun. Das glaube ich schon. Ja, dass wir uns nicht prägen lassen von dem System, in dem wir leben. Und manche berufen Gott in die Mission. Die geben alles auf und gehen in Mission. Andere werden ins neue Land berufen und arbeiten unter Drogenabhängigen. Ist auch nicht jedermanns Sache. Aber entscheidend ist, glaube ich, dass wir uns selber mal fragen, was ist eigentlich mein Auftrag in dieser Welt? Oder lebe ich einfach so in den Tag mit Jesus? Ist auch gut. Aber versteht ihr mich? Ja? Mit diesem Auftrag, er sagt, ich habe diesen Auftrag erfüllt. Nun ist meine Freude erfüllt. Ich sehe die Erfüllung. Jesus ist da. Er hörte seine Stimme, er ist da. Ja? Ich glaube, dass da schon etwas ist, wo wir alle vielleicht auch nochmal neu reflektieren über unser Leben. Was hast du, Gott, mit meinem Leben vor? Warum bin ich hier, wo ich bin? Was ist dein Auftrag für mich? Johannes wusste das. Und er lebte in dieser Bestimmung. Und was wird erwartet von jemandem, dem etwas anvertraut ist? Das betrifft auch die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Das lesen wir oft vor, wenn wir auch Gemeindeglieder aufnehmen. 1. Korinther 4 steht das. Wer weiß, was da steht? Was erwartet Gott von uns, wenn er uns etwas gibt? Da heißt es in Vers 1, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Haushalter. Und was wird von einem Haushalter erwartet? Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Dass wir treu sind in dem, was Gott uns gibt und gegeben hat. Jeder von euch hat eine Gabe, mindestens eine, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Die Frage ist, wie bringe ich die ein? Und bin ich treu oder habe ich es vergraben? Kennt ihr die Geschichte, ne? Das Gleichnis. Jedem was anvertraut und der eine hat gedacht, ich bin besonders schlau, ich verliere damit dann nichts und ich vergrabe es. Und was sagt dann der Meister, als er kommt? Nehmt es weg, gebt es dem, der 10-fach hat oder 100-fach hat. Gott möchte, dass wir treu sind mit dem, was er uns anvertraut hat. Lebe ich meiner Bestimmung gemäß? Lebe ich im Auftrag Gottes? Haben wir uns diese Frage schon mal gestellt? Gott hat eine Aufgabe für dich, einen Platz. Und darin lebte Johannes und all seine Freude war damit verknüpft. Er sagt, die Stimme des Bräutigams ist jetzt da. Die Braut gehört dem Bräutigam, nicht mir. Und darin liegt Freude und Erfüllung und Segen. Das war die Bestimmung des Johannes in Kurzform. Wie sieht das nun aus im Vergleich zu Jesus? Was ist denn der Unterschied zwischen dem, was Johannes empfangen hat und wie er das ausdrückt hier in unserem Text und das, was jetzt Jesus betrifft? Und da wollen wir jetzt sehen, im zweiten Teil, Jesus lebte auch seiner Bestimmung gemäß. Er hatte auch einen Auftrag. Aber wir merken in unserem Text von Vers 31 bis 36, dass das anders gelagert ist, ja, als Johannes. Und deswegen auch dieser Vers dazwischen, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und übrigens, da steht nicht vielleicht, sondern das muss. Genauso wie, du musst von neuem geboren werden. Also es ist nicht irgendwie eine Option, sondern es ist eigentlich ein Befehl, ein klarer Auftrag. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Ja? Und jetzt wollen wir mal schauen, im Parallel zu dem, was wir gerade gesehen haben von Johannes. Er war ein Mensch, er konnte sich selber nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm gegeben. Er sagt, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Er hat die Braut, nicht ich, und ich bin nur der Freund, der da steht und die Stimme hört und sich darüber freut. Alle Aufmerksamkeit gehört Jesus. Das ist, was Johannes sagt. Und jetzt gucken wir, was sagt denn Jesus über seine Bestimmung. Da steht in Vers 31, denn von oben kommt, der von oben kommt, ist über allem. Wer ist das? Jesus. Er kam von oben. Wo kam Johannes her? Von der Erde. Schon ein gewaltiger Unterschied. Ja? Jesus kam aus seiner Herrlichkeit in unsere Niedrigkeit, um uns aus unserer Niedrigkeit in seine Herrlichkeit zu holen. Aber er verließ die Herrlichkeit zuerst. Er kam und wurde Mensch. Jesus, das heißt in Johannes 1, ist das lebendige Wort Gottes. Das Wort von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Sein Ursprung war die Ewigkeit, wo er keinen Ursprung hat, sondern er kam aus der Ewigkeit in unsere Niedrigkeit, auf unsere Erde. Der ewige Gott wurde Mensch. Johannes hatte seinen Ursprung hier auf Erden. Auch wenn der ungewöhnlich war und außergewöhnlich war, er war trotzdem Mensch. Und mit menschlichen Schwächen behaftet. Das sehen wir auch am Ende, als er im Gefängnis war. Was tat er? Er hat seine Jünger geschickt zu Jesus. Was hat er gesagt? Bist du derjenige, welcher oder nicht? Und was sagt Jesus? Seht, die Blinden werden sehen, ne? Er weist auf die Wunder hin. Auch Johannes hatte seine Zweifel in seinem Leben. Bei Jesus ist es anders. Er kam von der Herrlichkeit, von der Ewigkeit. Gott wurde Mensch. Hebräer 1, Vers 1, Gott hat durch vielerlei Weise durch uns gesprochen, durch die Propheten. Am Ende aber, zuletzt, durch wen? Durch seinen Sohn. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied zu Johannes. Und deswegen müssen wir sagen und können wir das bekräftigen auch. Ich muss abnehmen, er muss wachsen. Weil Jesus hat seinen Ursprung in der Ewigkeit. Er kam von der Ewigkeit auf diese Erde. Und dann geht es weiter. Johannes war jemand, der empfing, genauso wie wir. Jesus empfing auch, aber etwas anders. Und es heißt hier in Vers 32, und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Er hat es gesehen und gehört. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Also Jesus ist Augenzeuge. Und er hat es vom Vater bekommen und weitergeben. Erste Hand, könnte man sagen. Aus erster Hand. Was Johannes betraf, er hat immer empfangen. Das war sozusagen zweite Hand, wenn man so will, übertragen gesprochen. Aber was Jesus betraf, er hat immer aus erster Hand weitergegeben vom Vater. Und wir können das nachlesen auch im Johannes Kapitel 5, Vers 19. Und nur mal zu zeigen, in welcher Abhängigkeit Jesus als Mensch und doch Gott von seinem Vater lebte. In Vers 19 heißt es, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Erste Hand. Er sieht den Vater etwas tun und er tut es auch, sondern nur, was der Vater tut. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Ja? Wer kann das von uns schon sagen? Konnte das Johannes sagen? Nein, er war nur Mensch. Aber Jesus war anders. Jesus sah den Vater tun und er tat genau das Gleiche, was der Vater tat. Und es geht noch weiter, in Vers 30 heißt es, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Das ist Jesus, der das sagt. Ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Das ist Jesus. Er lebte in völliger Abhängigkeit von seinem Vater. Und er tat und hörte und sein Gericht, das war total abhängig von seinem Vater. Und darin lebte er. Und das führte dazu, dass Gott mehrmals auch im Neuen Testament sagte, dies ist mein Sohn, an dem ich all mein Wohlgefallen habe. Gott hatte Wohlgefallen an seinem Sohn. Und ein drittes, was wir in unserem Text finden, warum Jesus wachsen muss und wir abnehmen, ist in Vers 34, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Jesus war erfüllt vom Geist Gottes. Was wir von uns nicht sagen können, auch von Johannes nicht. Auch damals im Alten Testament war es ja so, der Geist kam und ging. Aber bei Jesus war er in der Fülle da. Auch das spiegelt wieder, er muss wachsen, wir abnehmen. Ich möchte noch mal zwei Verse lesen, die das Ganze so ein bisschen zusammenfassen. In Jesaja 9, Kapitel 9, Vers 5, kennen wir alle diesen Text. Da heißt es über prophetisch gesprochen, 700 Jahre vor Christus, vor der Geburt, da heißt es in Vers 5, in Jesaja 9, Vers 5, das wir oft zu Weihnachten auch lesen, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das ist Jesus. So stellt uns das Wort Gottes ihn vor. Das ist Jesus. Und ein anderer Text in Römer 11, Vers 33. drückt das Paulus folgendermaßen aus. O, welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit, Vers 33, Kapitel 11, Römer. O, welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Und wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. O, welch Tiefe des Reichtums. Dieser Jesus war ganz anders, liebe Menschen. Und deswegen richteten sich alle Augen und sollten sich alle Augen auf ihn richten. Und deswegen sagt Johannes, Leute, schaut nicht auf mich. Ich bin auch nur ein Mensch. Schaut auf Jesus. Er kam von oben. Er tut das, was er dem Vater tun sieht. Er lebt in der Fülle des Geistes. Und deswegen, das ist auch unser Auftrag. Das ist unser Auftrag, dass wir Menschen zu diesem Jesus zeigen, auf ihn hinweisen. Aber die Reaktionen sind natürlich unterschiedlich. Wenn wir das tun, wenn wir mit Menschen über Jesus reden, dann sind die Reaktionen oft sehr unterschiedlich. Und das sehen wir auch in unserem Text. Niemand nimmt das Zeugnis an. Oder auch im Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also es wird Menschen geben, die sagen, lass mich in Ruhe damit. Ich brauche diesen Jesus nicht. Soll uns aber nicht entmutigen, weiterzugeben, das, was wir bekommen haben, das anvertraute Gut, diesen Schatz in irdenen Gefäßen, den wir haben. Es geht um Jesus. Er muss wachsen. Ich muss abnehmen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Prinzip, was wir jeden Tag wieder neu in unserem Leben auch zum Gebet machen. Herr, dass du wächst heute, dass du groß wirst in meinem Leben. Dass du, und das beinhaltet immer auch, wisst ihr, in Johannes 12, da heißt es, es hat immer auch etwas mit Sterben zu tun. In Johannes 12, da heißt es nämlich in Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, das bezieht er natürlich jetzt in erster Linie auf sich selbst, ja, auf seinen Opfertod, aber wir können das übertragen auch auf unser Leben hinein nehmen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Dieses Abnehmen hat immer auch mit Sterben zu tun. Wer von euch stirbt schon gerne? Ich sehe nicht so viele Hände oder so viel Begeisterung. Ja? Sterben im übertragenen Sinne, nicht, dass wir jetzt physisch diese Erde verlassen, sondern sterben heißt eben einfach meine eigenen Wünsche, meine eigenen Vorstellungen, mein eigenes Leben, was ich gerne gestalte, so wie ich es möchte, Jesus zu übergeben. Und sagen, Herr, gestalte du es. Herr, nimm du mein Leben in deine Hand. Du sollst groß werden. Und das beinhaltet, glaube ich, auch, dass wir eine große Sicht haben von diesem Jesus. Weil ich vertraue nicht jemandem mein Leben an, dem ich nicht vertrauen kann, oder? Ich war ja in Israel vor 2 Jahren. Mal so ein Beispiel. Das ist ein bisschen ähnlich gelagert. Ne? Ich habe ja da oben auf dem Dach geschlafen. Ne? Und man weiß ja nicht, wer so da alles schläft. Und neben mir schlief ein junger Mann, so, ziemlich muskulös, kam aus Schweden, war schon ein halbes Jahr so unterwegs. Wir kamen so ins Gespräch, das ist immer ganz gut. Ne? Man spricht immer mit den Leuten, dann hat man so ein bisschen Basis, ne? Dann weiß man, woran man ist, wenn er jetzt neben mir liegt und ich habe meine ganzen Sachen da. Wer weiß, wenn ich morgen früh aufwache, dann ist die Hälfte weg. So, ne? Also habe ich ein Gespräch angefangen, habe ich versucht kennenzulernen und dann guckt er mich so an und sagt er, ja, wie finanzierst du denn so ein halbes Jahr in Israel? Das ist ja gar nicht so einfach. Och, ich gehe klauen. Das sagte der richtig ernst. Und ich dachte bei mir selber jetzt, was? Und ich liege genau neben ihm. Herrlich. Humorvoll. Glücklicherweise ist das Gespräch nicht so geendet, weil ich hätte, glaube ich, kein Auge zugemacht die Nacht. Oder ich hätte meine Matratze genommen und hätte mich woanders hingelegt. Aber er sagt, und dann guckt er mich und schmunzelt so ein bisschen, das war nur Spaß, sagt er. Mann, gut. Aber ich sehe da will, ja, Vertrauen. Ja. In dem Moment war es erstmal weg, weil ich dachte, wenn der Clown geht, dann ist der, bin ich der Nächste hier. Aber versteht ihr mich, wir vertrauen uns jemandem an, dem wir vertrauen können, zumindest was er, ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine große Sicht von Jesus haben. Je größer unsere Sicht von Jesus ist, desto mehr sind wir bereit, auch unser Leben ihm anzuvertrauen. Und deswegen legt Johannes so viel Wert darauf, zu zeigen, wer dieser Jesus ist, wie herrlich er ist und wie groß er ist. Und je größer er wird in unserem Leben, desto mehr sind wir bereit, auch zu vertrauen, ihm zu geben, ja, loszulassen, was wir oft so, für so wichtig halten in unserem Leben, das Loslassen. Das ist sehr eng damit gekoppelt, welche Sicht ich von Jesus habe, wie groß er ist. Und deswegen Johannes, sein großes Ziel war, wenn ich die Stimme des Bräutigams höre, dann ist meine Freude erfüllt. Ja, er hat eine große Sicht, eine große Schau von Jesus und das war seine Freude. Ja, und da ging es nicht mehr um Johannes und nicht mehr seine Nachfolger, die ihm alle weglaufen. Das war egal. Und wenn ich nur alleine meinen kleinen Dienst mache, Hauptsache Jesus ist da. Ja, versteht ihr mich? Das ist das Entscheidende und deswegen bewegen wir uns auch im Johannesevangelium und deswegen lesen wir die Bibel, damit wir eine größere Sicht von Gott bekommen, von Jesus bekommen. Und das soll unser Leben und muss unser Leben und wird unser Leben prägen. Auch in Bezug auf, dass ich sage, ich muss abnehmen, er muss wachsen. Ja? Und dazu dient auch dieser Text. Und ich möchte eigentlich schließen mit dieser alles entscheidenden Frage. Wer ist dieser Jesus für dich? Oder vielleicht die schon gläubig sind, wie groß ist dein Gott? Das ist auf der einen Seite für die, die jetzt noch vor dem Kreuz stehen, deine Ewigkeit hängt davon ab. Das ist eine alles entscheidende Frage. Deine Ewigkeit hängt davon ab, wer dieser Jesus für dich ist. Wenn du vor dem Kreuz stehst, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, wird es auch entscheidend sein für dein Leben. Prägt es dich? Prägt er dich? Ist er so groß, dass du ihm bereit bist, alles zu geben? Das ist natürlich ein Prozess, keine Frage. Es ist nicht von heute auf morgen. Es ist ein Wachstum. Das heißt ja auch, er muss wachsen. Aber die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Wie groß ist dein Gott? Und wie weit bist du bereit, abzunehmen, damit er groß wird? Das sind so die entscheidenden Fragen eigentlich heute Morgen. Und damit möchte ich zum Schluss kommen und nochmal beten. Herr Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken, dass wir müssen bekennen, dass wir und ich so wenig von deiner Größe oder von deiner Herrlichkeit manchmal so im Alltagsleben erkenne. Hilf mir, Herr, und hilf uns, dass wir wieder eine ganz neue Sicht von dir bekommen, ja, dass du uns neu begegnest und dass wir verstehen lernen, wer du bist, dass du von der Ewigkeit Mensch geworden bist, dass du uns verstehst, dass du all das Menschliche auch verstehst. Du warst müde, du warst hungrig, du lerntest Gehorsam durch Leiden. Das sind alles Dinge, die wir nicht wirklich einordnen können. Du bist Gott und dennoch hast du dich klein gemacht und du verstehst uns. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir eine größere Sicht von dir bekommen, Herr, dass wir uns beschenken lassen von dir, dass wir einfach dich immer wieder jeden Tag neu bitten, begegne uns. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich mehr, als wir meinen. Und so wollen wir dir danken, dass du das tun willst. Und du sagst auch in deinem Wort, dass wenn wir dich bitten, dass du erhörst. So preisen wir dich dafür in Jesu Namen. Amen.